Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts. Heute zum zweiten Mal mit mir im Gespräch, Herr Professor Dr. Dr. Michael Bayer. Ich freue mich sehr, dass wir ein spannendes Gespräch über die Erkenntnisse bisher und einen Ausblick in die Zukunft der Prävention aus allen Blickrichtungen gleich nehmen werden. Ja, am 19. Oktober 2017 haben Sie, lieber Herr Professor Bayer, das Bundesverdienstkreuz erhalten für Ihre großen Verdienste in der sexualwissenschaftlichen Forschung und wurden für Ihr herausragendes Engagement in der Prävention von sexualisierter Gewalt an Kindern geehrt. Ich habe mir angeschaut, was Staatssekretär Kracht in ihrer Würdigung gesagt hat. Unter anderem hat er für die wegweisenden Projekte und sozusagen auch die weltweite Anerkennung ihrer Arbeit Ihnen das Bundesverdienstkreuz verliehen. Was ich ganz besonders beachtlich fand, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Sie haben im Rahmen der Verleihung selbst dann gesagt, diese Anerkennung auch als starke Ermutigung dafür werten, sich für die Prävention der sexuellen Ausbeutung von Kindern zu engagieren. Und Sie hoffen, und das finde ich so besonders dabei, dass die Würdigung auch eine Auswirkung hat auf die Fachstellen, auf Institutionen, auf Organisationen, einfach der Blick gelenkt werden soll, weil diese nicht ausreichend strukturell und finanziell abgesichert sind und gefördert sind. Und Sie verstehen sozusagen auch diese Würdigung als Impuls dafür, dass hier mehr getan werden muss. Ja, ganz besonders bemerkenswert finde ich diese Aussage, weil Sie ja auch immer wieder, und das Projekt hat ja 2005 begonnen, auch Gegenwehr aus Fachberatungsstellensicht immer wieder gegenüber dem Projekt geäußert wurde. Wie erklären Sie sich das?
Also wir haben uns ja stark konzentriert auf die verursacherbezogene Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch. Das heißt, wir wollten diejenigen Menschen erreichen, die Taten begehen könnten. Und dazu muss man wissen, wer gehört zu dieser Gruppe. Das sind eben Menschen, die eine sexuelle Ansprechbarkeit für das kindliche Körperschema aufweisen. Wir nennen das Pädophilie und folgen damit der Weltgesundheitsorganisation, die das ja als Störungsbild in den Klassifikationssystemen hinterlegt hat. Und in dem Moment sind sie in einer exponierten Situation deshalb, weil sie sich ja mit A, den Verursachern, potenziellen oder sogar realen Tätern befassen und damit, nachvollziehbar für mich, emotionale Beteiligung bei sehr vielen Menschen wecken, die entweder selber betroffen sind oder aber die Menschen kennen, die betroffen sind oder aber die Berichte gesehen haben, wo es um Betroffene ging. Und das ist etwas, was uns alle bewegt. Und insofern verstehe ich diese Widerstände und bin sehr froh, dass es gelungen ist, zu vermitteln, dass man, wenn man dieses Problem wirklich sinnvoll, adäquat angehen möchte, man neben der Prävention bezogen auf die Opfer, da gibt es ja Maßnahmen, die im Übrigen auch ausbaufähig sind in meinen Augen, auch die Verursacher in den Blick nehmen muss. Und dafür habe ich immer wieder geworben, angesichts des Internets eben auch die Übertragungswege, die wir mittlerweile sehr gut kennen und die dazu führen, dass sich Opferschaft verbreitet und dass eben Bilder von sexuellen Missbrauchshandlungen auch in zunehmendem Maße in Umlauf kommen. Also dies war die Ausgangssituation. Insofern habe ich sagen wir mit diesen Widerständen versucht, konstruktiv umzugehen. Und ich hatte den Eindruck, dass das auch die Medien überwiegend so gehandhabt haben.
Ganz spannend, dass Sie auf die Dimension auch gleich zu sprechen kommen. Sie haben ja im Jahr 2020 so in der Mitten- oder Anfang Corona-Pandemie einen Aufsatz verfasst mit dem Titel »Die Zukunft einer Pandemie – sexueller Kindesmissbrauch als weltweite Herausforderung«. Jetzt hätte man erwarten können, vielleicht steht da ein Fragezeichen hinten dran, aber es war nicht hinten dran. Ist das Problem wirklich in dieser Dimension genauso vorhanden?
Auf jeden Fall. Und ich muss leider sagen, dass sich in den letzten Jahren daran auch nichts geändert hat, sondern ich würde eher sagen, das Problem hat zugenommen. Und den Begriff Pandemie halte ich auch weiterhin für richtig, weil das bezeichnet ja ein Problem, was durch Menschen übertragen wird, also zurückführbar ist auf menschliche Verursacher. Und sind das meist, das ist ja der Kontext, Infektionen, die von Menschen dann weitergegeben werden. Aber hier haben wir definierte Störungsbilder, die Opfer dann mit sich tragen oder deren Symptome, die posttraumatische Belastungsstörung, die ja weiterhin unterdiagnostiziert ist und unterversorgt ist. So, also wenn man jetzt erkennt, dass sexuelle Traumatisierung diese Folgen haben können und dann sich die Zahlen anschaut und dann klinisch damit zu tun hat und weiß, dass die eigentlich evidenzbasierten Maßnahmen kaum eingesetzt werden und sie diese chronischen Verläufe sehen, dann mobilisiert sie das schon, um weiter darauf hinzuwirken, dass man eben auch die Langzeitfolgenprävention stärker in den Blick nimmt. Und wir haben hier ganz andere Zahlen vor uns. Wenn Sie das weltweit denken, sind wir hier bei Hunderten von Millionen von Opfern. Das ist also eine signifikante Gruppe, die mit, sagen wir, für die Medizin und für die Forschung ziemlich klaren Störungsbildern. Wir wissen auch, wie wir das neurobiologisch erklären können. Wir haben ganz gute Anknüpfungspunkte, um es zu verstehen, was sich an Folgesymptomen abbildet, und müssen dann erkennen, dass die Möglichkeiten, die wir hätten, um das adäquat anzugehen, nicht genutzt werden. Das ist etwas, was einen Kliniker besorgt. Und das führt jetzt wiederum dazu, dass die meisten das gar nicht verstehen, weil die sagen, Moment mal, Professor Bayer, der hat ja nun ein Präventionsprogramm für Verursacher ins Leben gerufen. Wieso befasst er sich überhaupt mit diesen Fragen? Und das zeigt doch, dass dieser Gesamtkontext nicht ausreichend wahrgenommen wird. Nicht? Und bei jeder Pandemie, Corona, können Sie immer sehen, wie die Verursacher adressiert werden, die Opfer, das sind die Infizierten, und die Übertragungswege. Das ist eine Logik, die Sie hier bei dieser Pandemie sexueller Traumatisierung nicht antreffen.
Können Sie sich das erklären, warum das so ist? Letztlich, wenn die Lage doch so klar ist, Sie haben es gesagt, das ist ja vielleicht schon, da müsste man ja fast schon verzweifeln, wenn man weiß, was letztlich weltweit passiert. Wo hängt es, dass das Problem vielleicht auch von der WHO nicht so adressiert wird oder beziehungsweise so auch nicht gehört wird in der Öffentlichkeit und man vielleicht auch die Gelder, die man bräuchte, wie bei einer Corona-Pandemie, einfach hier investiert?
Also ich sehe da schon politische Versäumnisse, oder vielleicht kann man es so ausdrücken, dass, sagen wir mal, die Gesellschaften in ihrer politischen Verfasstheit nicht in dem Stand sind, noch nicht, dass sie das adäquat angehen möchten. Denn das ist mit einer emotionalen Belastung verbunden, nicht, wenn sie das in diesem großen Umfang angehen. Und es ist mit einer finanziellen Belastung verbunden. Denn sie müssten ja dann, wenn man das ernst nimmt, müssten sie ja Wege organisieren, die Opfern möglich macht, davon zu profitieren, dass adäquate Versorgungsprinzipien zum Einsatz kommen. Die müssen sie also zur Verfügung stellen, und zwar in ausreichendem Umfang. Und meine bisherigen Erfahrungen auch in der Drittmitteleinwerbung gehen schon dahin, dass dann die Kosten gescheut werden. Nicht? Wir hatten ein sehr großes Projekt mit einem sehr vorzeigbaren Konsortium an Wissenschaftlern, die genau diesen Weg, nämlich über eine anonyme Fernbehandlung. Man muss hier nämlich niedrigschwellig, muss man Angebote machen, die dann auch angenommen werden. Haben wir verschiedenen, unter anderem auch dem Krankenkassensystem angeboten. Aber die Befürchtung ist, glaube ich, dass wenn sich das als erfolgreich herausstellt, dann haben Sie eine ganz andere Größenordnung vor sich als jetzt bei der verursacherbezogenen Prävention, wenn wir uns auf Menschen konzentrieren, die eine Ansprechbarkeit für das kindliche Körperschema haben. Das ist eine viel kleinere Gruppe.
Und ist fatal eigentlich diese Erkenntnis, ja, dass man Angst haben muss vor den Ergebnissen. Ich meine, wir bemühen uns der Zahlen 1-2% beziehungsweise 1-2 Kinder pro Schulklasse sind von sexualisierter Gewalt betroffen. Das ist eine Zahl, die ja die unabhängige Beauftragte der Bundesregierung immer auch propagiert und die große Dunkelziffer natürlich auch immer bemüht. Ich erinnere mich auch daran, warum unsere Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel ja 2005 reagiert hat auf ihr Schreiben. Für mich war damals die Begründung, wir können nicht als Kinderschutzorganisation mit der Dunkelziffer argumentieren und tatsächlich auch unsere Legitimation daraus ja ableiten und nichts im Dunkelfeld tun. Und das war für uns eigentlich der entscheidende Grund, dass wir aus allen Blickrichtungen des Kinderschutzes etwas tun müssen. Und ich würde mir wünschen, dass genau diese Haltung vielleicht auch ja, global stärker in den Blickpunkt kommen würde. Ja. Vielleicht noch mal ein Blick auch auf das, was sexualisierte Gewalt mit den Betroffenen, mit den Opfern macht. Die psychischen, körperlichen Folgen ein Leben lang. Wie kann man das vielleicht auch mit anderen Krankheitsbildern vergleichen? Ich glaube, was bedeutet das, ein Leben lang betroffen zu sein als Kind von sexualisierter Gewalt?
Also der Kernpunkt ist ja, erleben zu müssen, dass in einer Phase, wo ich angewiesen bin auf Vertrauen in Beziehungen und Schutz, die mir Bezugspersonen geben, das Gegenteil erlebe. Und das hinterlässt im Gehirn Narben, und zwar bezogen auf das Stresssystem. Wir haben also eine sehr sinnvolle biologische Einrichtung in uns, nämlich durch Kontakt zu uns nahen, vertrauten Personen unser Stresssystem herunterzuregulieren. Also wenn es Ihnen schlecht geht, dann suchen Sie Kontakt zu Menschen, wo Sie wissen, die mögen mich, die geben mir Schutz und wollen, dass es mir gut geht. Und die nehmen Sie auch in den Arm und dann geht es Ihnen besser. Und dieser Mechanismus funktioniert nicht mehr, wenn Sie sehr früh Erfahrung gemacht haben, dass Beziehungen eigentlich gefährlich sind. Das heißt, das Stresssystem, das wissen wir recht gut, wird nicht mehr runterreguliert. Wir haben auch die neurobiologischen Veränderungen mittlerweile nachgewiesen. Da gibt es so einen Feedback-Mechanismus, so einen Rückkopplungsmechanismus, der dazu führt, dass eben bei dem Ausschütten eines Stresshormons ab einem gewissen Level dafür gesorgt wird, dass sich das System wieder beruhigt. Und das ist bei Opfern von sexueller Traumatisierung nicht der Fall. Das heißt, grob gesprochen sind die unter Dauerstress und haben nicht mehr die Chance, in Begegnung mit vertrauten Personen diese Beruhigung und Entlastung in Anspruch zu nehmen. Und das erklärt uns immunologische Probleme, nicht? Also das Abwehrsystem ist beeinträchtigt. Es erklärt uns kardiovaskuläre Erkrankungen, die sind häufiger. Und es erklärt uns sehr viel psychische Störungen, insbesondere depressive Auslenkungen und Angsterkrankungen. Und die posttraumatische Belastungsstörung ist ja eine Kernstörung, die uns zeigt, dass eben diese Mandelkerne, die spielen eine Rolle in diesem Stresssystem, überaktiv sind. Und wir haben die Behandlungsmöglichkeiten, wenn man das gezielt angeht, den Menschen zu helfen, dass sich die Systeme wieder beruhigen lassen und wieder Vertrauen in das Gelingen von Beziehungen gefasst wird.
Haben wir da genügend Versorgungsstrukturen?
Das ist ja genau der Punkt. Sie haben einerseits, die haben wir nicht, schon in Deutschland nicht. Wenn Sie das jetzt weltweit, dann sieht das ganz bitter aus. Und Sie haben die emotionalen Barrieren, also die strukturellen Barrieren. Sie brauchen ja auch genügend ausgebildete Therapeutinnen, die das machen könnten. Und Sie brauchen die Versorgungslandschaft dafür. Und die emotionalen Barrieren sind massiv. Das heißt, Wenn Sie das erlebt haben, dann versuchen Sie auch möglichst, dass das Sie nicht mehr erreicht. Sie wollen damit nichts zu tun haben. Wenn es Sie erreicht, dann sind Sie in einer beklemmenden Situation, weil Sie selber Verantwortung für das Geschehen übernehmen. Das ist ein sehr gut erkannter Mechanismus, also dass Kinder Schuld bei sich selber ansiedeln, weil sie ja im Geschehen beteiligt waren. Das ist sozusagen der psychologische Mechanismus. Und insofern melden die sich auch nicht so gerne. Oder sie müssen ganz niedrigschwellig, niedrig Erreichbarkeit signalisieren. Das geht meines Erachtens, wenn sie anonyme Angebote machen und die online vorhalten. Also das scheint aus meiner Sicht die geeignete Form, um sehr viele Menschen zu erreichen. Das haben wir damals übrigens auch beantragt. Genau ein solches Versorgungskonzept.
Aber wenn Sie jetzt gerade sagen, ne, was passiert bei den Betroffenen, da spielt ja die Tätertaktik ja auch die entscheidende Rolle, dass einfach das Mitschuldigmachen des betroffenen Kindes und damit hat der Täter natürlich freies Spiel, sage ich jetzt mal, und kann seinen Neigungen nachgehen. Jetzt ist ja das Projekt Kein Täter werden weltweit tatsächlich einzigartig und hat natürlich auch den Vorteil, dass es schweigepflichtgeschützt funktioniert. Das würde in vielen Ländern auf der Welt wahrscheinlich gar nicht funktionieren. USA zum Beispiel, das wissen wir ja. Vielleicht können Sie mal so einen grundsätzlichen Einblick auch in die therapeutische Arbeit geben bei dem Projekt Kein Täter werden. Und ob da auch die Risiken tatsächlich minimiert werden können, am Ende zum Täter zu werden.
Also wir konzentrieren uns ja auf die Menschen, die von sich aus kommen, die nicht über irgendwelche Ermittlungstätigkeiten dann möglicherweise strategisch Therapieplätze suchen, das gibt es auch. Aber wir konzentrieren uns auf das sogenannte Dunkelfeld und erleben dann Menschen, die A, leiden unter den Fantasien, die sie haben, ohne dass sie jetzt eine Tat begangen haben müssten, oder die Taten begangen haben, aber das für grundsätzlich falsch halten und verhindern wollen, dass es zu weiteren Taten kommt. Und hier sind wir so ausgerichtet, dass wir jeden begrüßen, der diese Verantwortung übernimmt und deshalb gut finden, dass Deutschland ein Land ist, wo die Anzeigepflicht nicht besteht, weil wir so die Möglichkeit haben, präventiv auf die Menschen einzuwirken, die ja ein eigenes Behandlungsmotiv haben. Und dann bleibt nur die Möglichkeit, dass man misst, inwieweit werden Risikofaktoren beeinflusst, die wir kennen, die dazu führen können, dass eben die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Betroffenen Taten begehen. Und hier können wir zeigen, dass das eben abnimmt, dass die Risikofaktoren abnehmen. Und wir sind sonst angewiesen auf Mitteilungen über Rückfälle. Da kann man jetzt sagen, das ist subjektiv. Die können Ihnen alles Mögliche erzählen. Das ist ja wenig glaubhaft. Nur wir haben eben sehr, sehr gute Indizien dafür, dass die uns tatsächlich vertrauen. Woher wissen wir das? Weil wir eben eine hohe Rückfälligkeit beobachtet haben über die vielen Jahre, was die Nutzung von Missbrauchsabbildungen betrifft. Da sind unsere Zahlen, glaube ich, sehr realistisch und bilden ab, dass wir hier eine Gruppe von Menschen vor uns haben, die äußerst gefährdet sind, auf die Möglichkeiten des Internets zurückzugreifen, die Bildmaterialien zu nutzen. Dann haben die wieder das schlechte Gewissen, das berichten die dann aber auch, während sie eben in anderen Studienformaten, wenn sie jetzt mit, ich sag mal, Hellfeldstudien, das sind dann verurteilte Sexualstraftäter, Forschungen machen, dann berichten die Studien über rückfällige Verurteilte. Das heißt, da geht's dann darum, ich habe hier 100 Menschen, die haben genutzt. Wie viel von denen sind wieder verurteilt worden? Bei uns ist kein Einzelner verurteilt worden, aber wir haben ganz hohe Rückfallquoten in den Zeiträumen und wissen daher, realistisch ist was anderes. Realistisch ist das Dunkelfeld viel mehr in den Blick zu nehmen. Und da sind wir dann bei den Übertragungswegen dieser Pandemie. Denn das ist ja das genau, was die Nutzung fördert, weil sie so sehr einfach ist und meines Erachtens nicht genügend auch rechtspolitische Maßnahmen vorgenommen werden, um hier die Verbreitung zumindest zu verringern.
Ja, Sie haben die Kritik ja auch erwähnt, die es ja durchaus auch gibt und glaube ich auch sehr hinreichend erklärt, wie der Vergleich da zustande kommt. Tatsächlich dieser Verbreitungsweg, der interessiert mich jetzt tatsächlich auch nochmal, nämlich das Netz. Ich glaube, das ist sehr, sehr einfach. Wenn man über eine Pandemie spricht, ist, glaube ich, das Netz der Beschleuniger schlechthin einer solchen Pandemie. Wie war es denn, bevor es das Internet gab? Und warum ist es jetzt denn so dramatisch?
Eben durch die sehr leichte Zugänglichkeit der Materialien und ich glaube auch einer nicht sehr ausgeprägten Sensibilität der Gesellschaft. Ich könnte mir vorstellen, wenn das flächendeckend bekannt würde, in welchem Umfang, was für Materialien dort verfügbar sind, hätten wir eine ganz andere politische Grundstimmung. Das würde viele Menschen sehr, sehr umtreiben, die eher sagen, ich will damit nichts zu tun haben und das ist etwas, was mich nur belasten würde. Das ist aber nicht der richtige Weg und man kann das ganz gut abmessen daran, dass die Verfügbarkeit auch von Pornografie für Kinder, die ja es ist ein Straftatbestand, wenn sie Kindern Pornografie zugänglich machen, die ist ja genauso flächendeckend im Umlauf, ohne dass das irgendjemand größer beunruhigt. Nicht? Die Zahlen sind leider bedrückend. Also die 12-jährigen Jungs haben zu 15% Hardcore-Pornos gesehen. Und die 12-jährigen Mädchen, ich rede von Deutschland, zu 9%. Es hieße, hinter jedem dieser Fälle steckt ein Straftatbestand. Es gibt aber keine einzige Ermittlungstätigkeit. Die gibt es einfach nicht. Das heißt, man schaut gar nicht bei einem im Strafgesetzbuch verankerten Straftatbestand, was passiert hier eigentlich. Und wenn Sie das mal versuchen, habe ich natürlich, in Gang zu setzen und die Staatsanwaltschaften damit zu konfrontieren, dann geben die auf. Die sagen, Sie haben ja recht, aber wir kommen ja nicht weiter, weil der Server liegt sonst wo und da kommen wir nicht ran. Also müssen wir dieses Verfahren einstellen. Das ist, glaube ich, zu früh resigniert in meinen Augen. Man müsste also internationale Maßnahmen ergreifen. Und bei einem internationalen Netz, würde ich sagen, steht auch viel dafür, dass man hier die Maßnahmen auf eine andere Breite ausrichtet. Und das würde dann auch das gesamte Grooming zum Beispiel betreffen. Oder die selbst generierten Nacktbilder von Kindern. Das nimmt ja auch zu. Und das ist ja auch zum Teil Folge des Groomings. Das heißt, wir hätten hier viele Anknüpfungspunkte, um im Netz tätig zu werden, wenn man das politisch wollen würde. Und das sehe ich nicht. Sonst könnte man auf die Digitalkonzerne meines Erachtens schon politisch Einfluss nehmen. Denn die kommen da natürlich ran. Die haben ja die Zugriffsmöglichkeiten.
Und die technischen Möglichkeiten wahrscheinlich auch, dem Einhalt zu gebieten.
Haben die, bin ich überzeugt von, machen sie aber nicht aus wirtschaftlichen Gründen.
Früher sind wir rot geworden, wenn Eis am Stiel oder Laboum die Fete gelaufen ist. Ich glaube, wenn wir uns vorstellen, dass 12-Jährige oder noch jünger Hardcore-Pornografie sehen und dann macht es ja etwas mit der Entwicklung auch der Sexualität fürs spätere Leben.
Ja, ich finde das falsch und finde den Paragraphen richtig. Ja. Das sollte nur. Da muss man auch reagieren, wenn man sieht, wir können hier offenbar nicht ausreichend gegensteuern. Da muss man sich andere Maßnahmen, weitergehende Maßnahmen überlegen.
Jetzt könnte man sagen, wir als Kinderschutzorganisation machen ja auch Präventionsprogramme. Ich glaube, es ist wichtig, sonst würden wir es nicht tun. Aber wenn man es global sieht, ist es wahrscheinlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Es braucht große Hebel, seitens, wie Sie gesagt haben, der Industrie, der Provider, hier etwas zu tun.
Ja. Genau.
Wie das ganze Online-Thema, ich erinnere mich, es gibt ja auch eine Kampagne, wo Sie ganz bewusst im Darknet ja auch potenzielle Täter ansprechen. Wie erfolgreich ist das? Wie funktioniert das? Kommt es da, kann man das messen?
Das kann man messen, das tun wir auch. Wir haben ja, das ist wiederum Vorteil der Digitalkonzerne, mehr oder weniger die Möglichkeit, in bestimmten Umfang zu werben. Also bei Google und bei Meta, Instagram, Facebook, das sind Zugänge, die sich belegbar die dazu führen, dass sich Menschen bei uns melden. Aber ich will hier sehr eindeutig sagen, man muss zwei Felder denken. Das eine sind die Menschen, die sich helfen lassen wollen, vielleicht einen Anstoß brauchen, wo man das also problematisieren muss im Netz und dafür möglichst breit diese Informationen streuen sollte. Und das andere ist eine Gruppe, die wollen sich gar nicht helfen lassen. Die suchen nach Möglichkeiten, um möglichst ohne Strafverfolgung Bilder zu nutzen oder Kontakte zu Kindern herzustellen. Hier muss man wiederum die Ermittlungstätigkeiten verbessern und die Möglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden erhöhen. Ich sehe da auch null Widerspruch zwischen Strafverfolgung und Repression, die richtig ist, wenn jemand diese Taten begeht, und Prävention, die richtig ist, wenn jemand von sich aus sagt, ich will das selber verhindern. Man darf jetzt hier nicht denken, wenn man ein Präventionsprogramm hat, wie wir es entwickelt haben, dass man das Problem lösen könnte. Da kann sie nur einen Teil abdecken und dem anderen Teil müssen sie auf andere Weise Herr werden.
Das kommt wieder zum Anfang zurück sozusagen. Ich glaube, das Ineinandergreifen aller Maßnahmen ist das Entscheidende.
Genau. Ja.
Die Offenheit auch dafür. Was passiert denn auf europäischer Ebene? Gibt es da irgendwelche Bemühungen? Über den EU Child Protection Center zum Beispiel, dass da sich irgendetwas strukturell vielleicht auch verändert?
Ja, also ich verfolge das ja seit vielen Jahren. Ich habe damals auch im Zusammenhang mit einer EU-Direktive, die ist aus dem Jahr 2011, sofort reagiert. Da steht nämlich drin, dass alle unterzeichnenden Mitgliedstaaten Präventionsprogramme vorhalten müssen, und zwar auch für diejenigen, die befürchten, dass sie Straftaten begehen könnten. Das ist ja genau unsere Zielgruppe. Ja. Also das ist seit über 10 Jahren im Programm und ich habe dann immer wieder Briefe geschrieben, dass das doch möglichst umgesetzt werden sollte. Jetzt haben wir seit 3-4 Jahren eine erkennbare Bestrebung mit Forschungsgeldern, die in diese Richtung gehen. Das finde ich gut. Mhm. Also alles, was die Situation verbessert, ist zu begrüßen. Aber sie haben bei der EU eben immer diesen unglaublich langsamen, diese langsamen Vorgänge. Und das ist dann für einen Kliniker unbefriedigend, um es diplomatisch auszudrücken, weil er ja weiß, wie man viel zügiger Unheil verhindern könnte. Mhm. Und das ist auf politischer Ebene derzeit so, dass man bei der EU zu dem Schluss gekommen ist, jetzt mal nachzufragen, was denn mit den Mitgliedstaaten bezogen auf die EU-Direktive aus dem Jahr 2011 eigentlich ist. Mhm. Jedes Land hat jetzt die Aufforderung bekommen, sich dazu zu äußern.
Mhm. Also der Bums oder Doppelbums, der bleibt sozusagen aus. Ja. Vielleicht wird es ja jetzt ein bisschen Rambo-Zambo, dass ein bisschen mehr sich tut auf dem Bereich, zumindest in Deutschland. Das bleibt zu hoffen. Ich meine, die Koalitionsverhandlungen, die neue Regierungsbildung ist ja im Gange sozusagen. Mhm. Und wir werden sehen, wohin es für den Kinderschutz insgesamt einfach geht. Mhm. Bleibt zu hoffen, dass die Erkenntnis, dass ich sage immer, in jeder politischen Rede kommt vor, Kinder sind unsere Zukunft, dass das auch nicht nur eine Floskel bleibt, sondern dass es tatsächlich aus allen Blickrichtungen, so meine ich, auch ernsthaft untermauert werden muss mit Projekten, mit Förderung, mit struktureller Unterstützung, sowohl aus allen Blickrichtungen einfach. Mhm. Was wäre so Ihr Fazit, wo Sie sagen, das müsste weltweit passieren, um Kindesmissbrauch und seine Folgen einfach nachhaltig einzudämmen? Die Dinge wurden schon gesagt, aber vielleicht einfach noch mal so ein Plädoyer dafür, was jetzt ernsthaft passieren muss, dass sich die Situation verbessert.
Also ich kann das sehr genau sagen, für Sie vielleicht sogar überraschend. Ich bin der festen Überzeugung, dass man mit Hilfe der künstlichen Intelligenz in diesen Feldern massiv zur Verbesserung beitragen kann. Wir sind auch bemüht, hier mitzuhelfen. Es geht dann darum, dass man Bilderkennung beispielsweise automatisiert umsetzen kann. Da sind wir nicht weit von entfernt. Und dass man das flächendeckend tut, indem sie, und das verlangt dann wieder rechtspolitische Initiativen, dafür sorgen, dass jedes Smartphone, was ausgeliefert wird, eine solche Technologie enthält. Dann wäre gar nicht mehr möglich, auf Bilder zurückzugreifen, die diese Inhalte aufweisen oder die entsprechende Chats mit Kindern erkennen. Das wäre ja der nächste Punkt, nicht, dass man das Grooming auch eindämmt. Mhm. Hier glaube ich unbedingt, dass diese ja unglaublich schnelle technische Entwicklung mit den Verkleinerungen der Rechenleistung, also Vergrößerung der Rechenleistung, aber es passt ja alles mittlerweile auf Smartphones, dazu in der Lage sein wird. Und zwar sollte ich das noch erleben, hoffe ich, dazu beitragen zu können, dass das in absehbarer Zeit geschieht. Und dann haben Sie natürlich ganz andere, auch therapeutische Möglichkeiten, und zwar sowohl für potenzielle Täter als auch für Opfer.
Tatsächlich sehr spannend, diesen Blick einzunehmen. Alle reden über die negativen Themen der KI, aber natürlich gibt es auch sehr spannende und visionäre Lösungsansätze. Und vielleicht passt es ja ganz gut zu meiner letzten Frage oder dem letzten Part. Wir haben so die Rubrik 99 Sekunden. Da würde mich interessieren, was so Ihre persönliche Vision für die Zukunft der Täterprävention ist.
Die ist auch gut in 99 Sekunden zu beschreiben, nämlich dahingehend, dass man eine internationale Anlaufstelle schafft oder Anlaufmöglichkeit, die wiederum meines Erachtens über künstliche Intelligenz ausgerollt werden kann, weil wir ja praktisch ständig auch jetzt von internationalen Patienten angefragt werden, wissen wir, dass das angekommen ist. Also, dass es auch dort potenzielle Täter gibt, die sagen, ich will das nicht, ich brauche aber Hilfe. Und dass wir hier ein Netzwerk schaffen, wo anonym für jeden die Möglichkeit besteht, sich daran zu wenden. Daran arbeite ich mit einer besonderen Erschwernis, und die besteht darin, dass man auch für diese Patientengruppe gegebenenfalls medikamentöse Behandlungsmaßnahmen mit einleitet. Das ist natürlich richtig schwer. Das können Sie jetzt über künstliche Intelligenz nicht verwirklichen, sondern da müssen Sie dann mit Strukturen wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen Konzepte entwickeln, weil es gibt einfach Phasen im Leben eines Menschen mit einer solchen Ansprechbarkeit. Da sind Medikamente indiziert, um dazu beizutragen, dass es nicht zu Nutzung von Missbrauchsabbildung oder zu Übergriffen kommt.
Sehr spannend, und ich glaube, wir haben noch ganz viele, viele Schritte vor uns, aber zumindest muss ich sagen, macht es Mut, dass es Lösungswege gibt. Und mir bleibt nur noch zu sagen, danke, dass Sie hingehört haben.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.